Rosa ist für Mädchen und Blau ist für Jungs. Mädchen spielen mit Puppen, Pferden, Einhörnern und zauberhaften Feen und Jungs spielen dafür mit Bällen, Autos, Werkzeugen und Technik. Mädchen malen, basteln und spielen Familie, während die Jungs sich raufen, fangen spielen und mehr Blödsinn im Kopf haben. Das ist natürlich alles sehr spitz formuliert. Aber sicherlich haben wir alle schon mal den ein oder anderen Satz so gehört oder auch selbst gedacht. Woran liegen denn eigentlich diese unterschiedlichen Verhaltensweisen? Und sind uns diese Unterschiede jetzt in die Wiege gelegt und wir können eigentlich gar nichts dafür? Oder tragen wir als Eltern oder auch als Bezugspersonen mit dazu bei, dass sich Mädchen oft anders entwickeln als Jungs? Und falls das so ist, ist das überhaupt ein Problem?
Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja.
Hallo, liebe Geldreisende. Heute gibt's mal wieder eine Folge mit mir, Dana von Finanztipp. Weihnachten ist aktuell schon zum Greifen nah und vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche nach einem Geschenk für eure Nichte, euren Enkel oder euren Sohn. Dann könnte die heutige Folge besonders interessant für euch sein. Unser heutiger Gast ist nämlich Friederike Bauer, Director of Brand and Communications bei Kindsgut, einem familiengeführten Concept Store für Unisex-Spielzeug. Sie ist verantwortlich für die Bildungsinitiative Farben sind für alle da. Und diese geben Tipps, wie Kindererziehung frei von Klischees, Stereotype und Vorurteile funktionieren kann, so dass Kinder eine bunte Kindheit erleben und frei in ihrer Entwicklung sind. Der perfekte Bezug also, wenn ihr noch überlegt, was denn ein potenzielles Weihnachtsgeschenk sein könnte. Hallo Friederike.
Hallo.
Vielleicht starten wir auch die heutige Folge mit der Frage, die wir all unseren Gästen und Gästinnen stellen, und zwar die Frage nach der persönlichen Geldreise. Magst du uns von deiner erzählen?
Sehr gerne. Und ja, vielleicht kann ich mit einer kleinen Anekdote anfangen, weil als ich die Einladung zu dem Podcast-Gespräch mit dir bekommen habe, über die ich mich sehr gefreut habe, habe ich das ganz stolz meinem kleinen Bruder erzählt, der gut 3 Jahre jünger ist als ich. Und ich muss gestehen, er lag vor Lachen unter dem Tisch. Dass er meinte, wie kann es sein, dass du jetzt in einen Finanzpodcast eingeladen wirst? Du warst immer die große Schwester, die ihren kleinen Bruder auf dem Schulhof noch nach 50 Cent gefragt hat für den Kiosk, weil ich einfach nie Geld hatte. Dementsprechend muss ich gestehen, dass ja, es vielleicht aber auch deswegen auf der anderen Seite sehr passend ist, vielleicht heute hier zu sein, über das Thema zu sprechen. Denn ich muss sagen, meine Geldreise ist doch auch sehr von Klischees geprägt gewesen und ich musste mich aus der Rosa-Hellblau-Falle, in der ich selber ein bisschen gefangen war, auch erstmal rausarbeiten. Ich bin schon, würde ich sagen, recht traditionell groß geworden. Und ja, Geld war halt einfach nicht unbedingt so Frauensache bei uns in der Familie. Ich habe zur Konfirmation ein Glätteisen bekommen, mein Bruder sein erstes Aktienpaket. Also das war schon bei uns sehr klassisch verteilt, muss ich gestehen.
Ja, erschreckend.
Deswegen,
oh Gott.
Ja, eigentlich schon. Und deswegen hat es für mich einfach auch einige Zeit gebraucht, mich da so ein bisschen rauszuarbeiten und mich mit ja auch so dieser Eigenverantwortung auseinanderzusetzen, aber vor allen Dingen auch mit Glaubenssätzen davon auch wegzukommen, dass es vielleicht schon irgendwer für mich regelt, irgendwo Geld immer herkommt. Dass ich das vielleicht auch selber nicht so gut kann, war auch was sehr präsent war in meinem Kopf. Und mich diesen ganzen Themen erstmal zu stellen, mich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch einzufuchsen, wie funktioniert das eigentlich alles, was brauche ich, wie sorge ich für meine Zukunft vor. Das ist vor allen Dingen mit dem Schritt in die Selbstständigkeit gestartet. Bevor ich bei Kindsgut angefangen habe, war ich unter anderem auch zwischenzeitlich für ja knapp 5 Jahre selbstständig und das auch in Corona-Zeiten. Und beides war nicht ganz einfach, weil es gab ein paar Hürden. Und in der Zeit habe ich mich tatsächlich auch dann sehr mit meinen Finanzen auseinandergesetzt und meine einfach ja viel Podcasts gehört, viel dazu gelesen. Es gibt ja wirklich ganz viel tolles, frei zugängliches Wissen dazu.
Unter anderem von Finanztipp und der Geldreise.
Genau. Und habe dann tatsächlich so auch mit der Basis dann meine ETF-Sparpläne anlegen können, mal meine Rentenlücke ausgerechnet, mir ein gutes 3-Konten-Modell hergezaubert und ja, bin seitdem auch echt die Erste, die das Thema immer wieder pusht und anspricht und auch Freundinnen in den Hintern tritt und sagt, ey, ihr könnt euch nicht auf irgendwie eure Männer verlassen und wir müssen einfach selbstverantwortlich für uns sein. Und witzigerweise ist es halt auch so einem Thema, wie gesagt, mein Bruder hat schallend gelacht und ich dachte immer, es interessiert mich nicht und ich kann es nicht, zu einem Thema geworden, was mich ja doch schon sehr, sehr beschäftigt und auch fasziniert und mir mittlerweile Freude macht.
Ja, klingt mega, dein Weg. Also Wahnsinn, was du da auch alleine dann auf die Beine gestellt hast und dass du auch gesagt, also dass du auch quasi diese Hemmungen überwunden hast, die ja ganz viele Frauen haben. Also irgendwie dieses Denken, das kann ich nicht oder das ist Männersache und das aber trotzdem ja angegangen bist. Also mega cool.
Ja, aber toll, dass auch so viele Frauen, ja wie du und auch andere in der Szene, dafür einfach auch den Weg ebnen. So, also das muss ich sagen, hat mich schon auch sehr abgeholt, auch mit anderen Frauen darüber zu sprechen, von Frauen zu lernen, weil ich das Gefühl hatte, dass doch auch so ein bisschen diese gezielte Ansprache manchmal dann notwendig war oder so das Gefühl, hey, die verstehen mein Problem und wo ich herkomme.
Ja, absolut. Das ist auch das, was wir tagtäglich erleben, dass es schon einen Unterschied macht, mit wem ich darüber rede und ob das auf Augenhöhe stattfindet oder ob ich mich da als Frau vielleicht auch ja belehrt fühle. Genau, und mich das ins Tun dann auch wirklich bringt. Ja, und lass uns mal die Überleitung machen, wie das dann zu der Initiative auch gekommen ist. Farben sind für alle da. Also was genau steckt dahinter? Wie bist du da hingekommen? Genau, und was ist deine Motivation, das zu machen? Also vielleicht das noch kurz einzuordnen. Ja.
Zu der Initiative ist es tatsächlich über ein paar Umwege gekommen. Aber ich glaube, so das Thema liegt eigentlich in der DNA von Kinsgut. Das Unternehmen gibt es seit 2017 und wurde von einem Ehepaar gegründet. Also es ist wirklich ein waschechtes Berliner Familienunternehmen. Und sie haben von Anfang an gesagt, dass also natürlich alle ihre Produkte für alle da sind und für Kinder sind und eben nicht für Jungs oder Mädchen beworben werden. Das war für beide einfach eine totale Selbstverständlichkeit und auch für das immer fleißig wachsende Team drumherum. Aber ich würde sagen, so richtig dann zur Initiative wurde es auch mit dem Wissen, was wir selber drumherum gesammelt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind ein sehr, würde ich sagen, so feministisches Team und wir brennen für Themen wie Gleichberechtigung. Und da ist ja einfach in den letzten 5 bis 10 Jahren unglaublich viel passiert und wir haben, glaube ich, alle viel dazugelernt und uns weiterentwickelt und haben so gemerkt, je mehr man weiß, das ist total super, aber je wütender wird man auch und möchte eigentlich was verändern und mehr tun und hat das Gefühl, es ist einfach Bedarf. Und allein wenn man sich Zahlen anguckt, wie jetzt von dem UN Women Report, dass es noch 236 Jahre dauert, bis wir irgendwie Gleichberechtigung eventuell erreicht haben, da haben wir gesagt, das kann nicht so, so stehen bleiben. Wir können es natürlich nicht alleine ändern, aber wir wollen irgendwas tun und einen kleinen Beitrag leisten. Und das finde ich total schön, dass Kinsgut da auch wirklich unternehmerische Verantwortung auch für die Gesellschaft übernimmt. Und bereits vor gut 2 Jahren haben wir erst einen Award mit dem gleichen Namen, eben Farben sind für alle, da ins Leben gerufen, weil wir dachten, hey, es gibt schon viele tolle andere Leute da draußen, die sich engagieren, die wir auszeichnen wollten, die wir finanziell unterstützen wollten, denen wir auch eine Plattform bieten wollten. Aber als wir dann auch im Austausch mit der Jury und mit den Nominierten und den auch GewinnerInnen gemerkt haben, ja, einfach, wie gesagt, wie viel zu tun ist und wie viel Wissen eigentlich auch schon draußen ist, aber dass es nirgendwo so richtig gebündelt ist, haben wir uns überlegt, eben eine eigene Webseite ins Leben zu rufen. Daran haben wir auch wirklich lange gearbeitet und sind ganz stolz, dass wir die jetzt im Sommer launchen konnten, mit dem Ziel, die Kampagne auch ein bisschen von Kinsgut loszulösen. Natürlich sind wir weiter der Absender, aber wir wollen es wirklich zu einer Bildungsinitiative machen, weil wir glauben, dass wenn das auch so ein bisschen separat ist, wir einfach noch mehr Leute erreichen. Genau, und eben nicht nur Eltern und Erziehende ansprechen, sondern auch Interessierte eben rund um das Thema Gleichberechtigung und ja, warum halt eben das ganze Thema schon im Kinderzimmer anfängt, das wollen wir einfach noch transparenter machen.
Ja. Und du hattest ja auch gesagt, das fängt ja im Kinderzimmer an. Was ist da so deine Beobachtung? Also wenn ich in einen Spielzeugladen gehe, dann sehe ich ganz oft so ganz klassische Unterteilungen. Da ist irgendwie diese pinke, glitzernde Ecke mit vielen Haushaltsartikeln, Puppen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Ecke, die ist jetzt auch nicht unbedingt bunt, aber vielleicht dann geprägt von Blau, Orange, Fahrzeugen, auch viel Technik. Also es gibt ja im Kaufhaus schon oder im Spielzeugladen oft diese vorprogrammierte Trennung, dass den Kindern ja auch suggeriert wird, hey, du gehörst dahin und du gehörst dahin, ohne dass ihnen auch jemand sagt. Also es sagen ihnen ja natürlich leider auch genug Leute, das sind Jungs-Spielsachen oder das sind Mädchenklamotten. Aber ja, wie ist da deine Beobachtung? Hat das in den letzten Jahren zugenommen? Ist das was es eigentlich schon immer so gab, also diese strikte Trennung? Und wie siehst du, wie ist dein Blick da drauf?
Es ist auf jeden Fall ein kritischer Blick. Ich fange mal mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Also grundlegend muss man natürlich sagen, dass die Spielzeugindustrie, wenn wir es mal in Relation zu, wie lange es schon Menschen gibt, setzen, eine relativ neue natürlich ist. Dass es so ein Angebot und Hülle und in Hülle und Fülle gibt, womit Kinder spielen können, ist ja für 3-4 Generationen vor uns noch überhaupt nicht selbstverständlich geworden oder gewesen und wird ja auch immer mehr, das muss man einmal dazu sagen. Aber auch mit dem Angebot, ungefähr so wie wir es jetzt gewohnt sind, muss man sagen, dass eine für mich persönlich erschreckende Einteilung, die immer stärker wird, stattgefunden hat. Weil wenn man sich mal Bilder aus den 90er Jahren oder auch 80er Jahren noch anguckt von Grundschulklassen, das ist alles bunt, alle spielen mit allem. Also ich bin, auch wenn ich eben erzählt habe, dass ich schon vielleicht auch ein bisschen Klischees bediene, groß geworden bin, trotzdem haben mein Bruder und ich uns auch viel Spielzeug geteilt. Und dass es jetzt so eine strikte Einteilung gibt, ist wirklich so seit den Nullerjahren, würde ich sagen, zu beobachten. Das ist ein Trend, der aus Amerika zu uns rüber geschwappt ist. Wir sprechen ja bestimmt später auch nochmal über klassisches Gender-Marketing. Mhm. Aber ja, einfach durch die Entwicklung, dass die Unternehmen immer mehr verkaufen wollen, dass es aber auch in vielen Ländern immer weniger, also die Geburtenrate zurückgibt und es entsprechend weniger Kinder gibt, mussten sich natürlich was überlegen, wie sie Geld verdienen können. Und ja, so sind sie dazu gekommen, Produkt doppelt zu verkaufen. Und sowas wie einen rosa Ü-Ei gab es, als ich Kind war, nicht. Es gab auch nur eine Capri-Sonne. Es gab nicht noch die Piratenplörre und den Feentrunk, um es mal so zu sagen. Und ja, das ist wirklich, wirklich schade. Da kann man ganz, ganz viele Unternehmen und Beispiele benennen, die wirklich das ein und dasselbe Produkt einfach doppelt verkaufen. Oft auch noch mit der sogenannten Pink-Tax dazu, dass das pinke Produkt, was vermeintlich für Mädchen ist, teurer sei. Und das ist natürlich ja einfach gruselig. Und aus meiner Überzeugung vor allen Dingen deswegen gruselig, weil es eben gegen die Wahlfreiheit von Kindern geht. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das ist nicht, wir machen das alles auch bei Kindsgut nicht so, weil nicht nur so, weil wir denken, das ist irgendwie eine coole Sache und wir sehen das persönlich so, sondern es ist ja einfach nur mal im Grundgesetz festgeschrieben, dass es ein Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit gibt. Und wie du schon so schön gesagt hast, manchmal wird es direkt gesagt und dadurch wird halt so ein bisschen dieses Recht auf die freie Entfaltung beschnitten. Aber ganz oft ist es ja das Indirekte, so diese Zuschreibung, dass man eben am Regal was sieht oder in der Werbung und wie es halt dann ja einfach beworben wird, schon kleinen Kindern das Gefühl gibt, ich bin ein Mädchen und ich gehöre zu dieser Gruppe, zu dieser Farbe und alles, was ich mir erdenken und erträumen kann, das, was ich machen darf, liegt in diesem Spektrum und für Jungs genauso, nur eben in einem anderen. Und dadurch nehmen wir ja Kindern die Möglichkeit, ja, sich eben wirklich das auszusuchen, was ihnen aufgrund ihrer individuellen Neigung Freude bereitet. Und ja, beschränken sie da drin und limitieren sie einfach komplett in ihrer Entwicklung. Und das finde ich total schade. Und weil du auch so ein bisschen ja nach der Gefahr gefragt hast, die darin liegt, muss ich einfach immer wieder sagen, auch wenn man mit dem Satz konfrontiert wird, hey, ist es nicht nur eine Farbe und was ist denn jetzt so daran so schlimm? Klar können Mädchen rosa lieben und mit Puppen spielen und Jungs blau cool finden und mit dem Ball durch die Gegend rennen. Überhaupt gar keine Frage. Das Problem ist ja nur, wenn das die einzigen Möglichkeiten sind und wenn man daraus ableitet, aus rosa wird die Liebe zu der Puppe, wird die Care-Arbeit zu Hause, wird ich bleibe mehr zu Hause und ich lande in der Altersarmut als Frau, dann ist es eben ein Problem. Und genauso auch natürlich bei den Jungs, wenn sie immer nur raufen dürfen und darin bestärkt werden, wild zu sein und gar nicht irgendwie einen Zugang auch zu anderen Gefühlen vielleicht entwickeln und darüber dann nicht sprechen und den alleinigen vielleicht auch finanziellen Druck für eine Familie irgendwann tragen und viel höheres Risiko haben, in Depressionen zu landen, hilft es ja keiner Seite.
Ja, das war, ja, auf jeden Fall. Also was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass es die Tendenz gibt, dass das Gender-Marketing, was du eben schon angesprochen hast, und lass uns gerne gleich nochmal genauer darauf eingehen, dass es auf jeden Fall zugenommen hat seit den 2000er Jahren, weil gefühlt war es in meiner Kindheit auch nicht so strikt getrennt. Also ich habe schon auch beobachtet, ich hatte den besten Freund, mit dem ich ganz viel Zeit verbracht habe, und wir haben, also tatsächlich hatte ich mehr Barbies und mehr Puppen und er hatte auch mehr Autos, aber wenn wir halt bei ihm waren, haben wir halt mit seinem Spielzeug gespielt und wenn wir bei mir waren, haben wir mit meinem Spielzeug gespielt und wir waren gleichzeitig aber auch ganz viel draußen und haben da halt einfach viel unternommen.
Das heißt, es hat gebaut.
Sich Bitte?
Baumhäuser gebaut.
Baumhäuser haben wir nicht gebaut, aber wir haben Höhlen gebaut und genau, sind durch die Felder gestrichen und ja, Schnitzeljagd gespielt. Also es war irgendwie weniger ein Problem für mich, mit seinem Spielzeug zu spielen, und es war auch kein Problem für ihn, mit meinem Spielzeug zu spielen. Und ja, wenn ich jetzt heutzutage in Kinderzimmer reinkomme, da sieht man ja auf den ersten Blick, welches Geschlecht von Kind dort wohnt. Und ja, das ist leider, ich habe zwei Jungs zu Hause und bei uns ist es leider auch so, obwohl ich sehr stark auch darauf geachtet habe, das möglichst offen zu halten und quasi das ganze Umfeld gebrieft habe, bitte schenkt uns nichts Blaues. Ja, also blau haben wir sowieso genug. Wenn man sagt, man kriegt einen Junge, dann ist ja auch oft schon vorprogrammiert im Kopf, was für mögliche Geschenke da in Frage kommen.
Ja.
Genau, darum hatte ich irgendwie mein Umfeld auch strikt eingewiesen, bitte möglichst nichts Blaues oder nicht nur blau, bitte auch nicht nur Fahrzeuge oder auch gar keine Fahrzeuge. Ja, also die dürfen auch Puppen bekommen und leider haben wir tatsächlich gar keine Puppe geschenkt bekommen. Vielleicht eine Anekdote dazu. Ich habe dann versucht, meinem Erstgeborenen, als er 1 geworden ist, auch eine Puppe zu schenken zum ersten Geburtstag. Und der hat die tatsächlich genommen und durchs Zimmer gepfeffert wie so ein Ball, wo ich auch dachte, so Wahnsinn, wo kommt das denn bitte her? Ja, also ja, ich glaube, wir machen wahrscheinlich auch sehr viel unbewusst, ja, obwohl ich darüber auch viel gelesen hatte und mich mit gendersensibler Erziehung beschäftigt habe, kann man sich gar nicht komplett frei davon machen. Und vor allen Dingen auch das Umfeld nicht. Und man agiert ja nicht mit dem Kind isoliert in der eigenen Wohnung, sondern es erlebt ja ganz viel. Und genau, da hatte es mich schon verwundert, wie viel so ein einjähriges Kind auch schon so Geschlechtsassoziation zeigt. Und jetzt mit dem Alter, also der Große ist jetzt 6, der Kleine ist jetzt 3, dem Großen ist ganz klar, was ist für ihn, was ist für Mädchen. Ja, obwohl wir das nie forciert haben, kommt das ganz oft, dieser Spruch, nee, das ist für Mädchen. Wo ich echt immer schockiert bin, immer versuche, das gerade zu stellen, ja. Aber das Gefühl habe, dass das so, ja, nur eingeschränkt möglich ist. Vielleicht lass uns mal kurz darauf eingehen, ja. Also was würdest du Eltern mitgeben, die möglichst gendersensibel erziehen wollen und da halt auch die Möglichkeiten offen gestalten wollen, wie kann man das ganz konkret angehen? Ja, also ich kann ja meine Jungs jetzt nicht irgendwie mit Spielzeug überhäufen, das sie gar nicht haben wollen, weil sie irgendwie identifiziert oder sich auch identifizieren wollen mit ihrem eigenen Geschlecht. Also ja, was sind da so konkrete Tipps, die du Eltern geben könntest?
Also erstmal Hut ab vor deinem Engagement. Das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, da auch immer wieder wahrscheinlich so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und Aufklärungsarbeit in deinem Umfeld zu leisten. Aber ja, aber gute Frage. Ich glaube, es ist natürlich auch immer ein komplett individueller Weg und wir werden das ja auch ganz oft gefragt, so hey, so ist das jetzt schlimm, dass mein Junge gerne Fußball spielt? Überhaupt nicht. Das hatte ich ja eingangs auch vorhin schon gesagt. Es ist total okay. Also es gibt zwischen den Geschlechtern natürlich Unterschiede, aber die sind einfach nicht so groß wie die Unterschiede innerhalb von Jungs und Mädchen. Das ist einfach das Einzige, was man nicht vergessen darf. Deswegen sage ich auch immer, wenn Leute sich ganz, ganz doll mit so gendersensibler Erziehung beschäftigen und dann ein Mädchen haben, was zum Ballett geht, rosa liebt und mit Puppen spielt oder einen Jungen, der halt Fußball liebt und blau, dann fühlen die sich oft so, als wären sie gescheitert. Da sage ich immer mal, ihr seid überhaupt nicht gescheitert, ihr habt trotzdem alles richtig gemacht. Ihr habt vielleicht ein Kind, was eben einfach diesen Interessen entspricht. Solange ihr diesem Kind aber nicht sagt, deswegen ist der ein perfekter Junge und macht Jungssachen und so diese Abgrenzung benennt, finde ich, hat man als Eltern schon super viel erreicht. Und wenn man sich eben mal so umguckt, ist es eben auch ein Kampf gegen die Windmühlen so ein bisschen. Ne? Du hast das ja auch gesagt, Kinder werden nun mal nicht im luftleeren Raum erzogen. Es gibt Einflüsse durch die Werbung, durch Spielzeuggeschäfte, durch die Kita, durch Freunde und Freundinnen. Also man ist ja leider als Eltern auch nicht alleine. Wäre man nur alleine verantwortlich, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber so dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und was vermeintlich richtig oder falsch machen, ist natürlich da und dem soll man ein Stück weit auch nachgeben, weil niemand möchte ja am Ende, dass das Kind darunter leidet. Ich finde eher, dass das Beispiel, was du genannt hast, noch mehr zeigt, wie viel Bedarf da ist, Dinge zu verändern, dass wir gesellschaftlich einfach in die Pötte kommen müssen, dass es eben diese Zuschreibung nicht mehr gibt und auch, dass wir als Unternehmen Verantwortung übernehmen, dass wir als Branche vielleicht was ändern, weil was mich daran so traurig macht, ist halt, dass wir immer vergessen, dass es eben Kinder gibt, die vielleicht gerne anders wären und sich dann nicht trauen, anders zu sein. Weißt du, wenn du jetzt sagst, dein Junge oder dein Sohn spielt einfach gerne Fußball perfekt, der wird damit nicht anecken. Aber was ist mit dem kleinen Jungen, der eigentlich viel lieber mit der Puppe kuscheln würde und gerne malt und das ist vermeintlich typisch Mädchen und dann kann er das nicht machen und verbietet sich das und ist vielleicht traurig und so, das ist einfach das, was mich persönlich auch so bewegt und motiviert, immer weiterzumachen, mit diesen Stereotypen aufzubrechen. Und man sieht ja auch, dass es in anderen Ländern super funktioniert. Also da werden ja ganze Gesetze erlassen gegen Gender-Marketing. Da gibt es neue Richtlinien, wie Läden eingerichtet werden können und so. Und ich frage mich auch manchmal, warum Deutschland da nicht schon weiter ist.
Das gibt es ja so oft, ja, einfach diese Best Practices, die man sich so einfach aus anderen Ländern abgucken könnte. Also sehr motivierend, ja, dass du das sagst, dass es in anderen Ländern gibt. Das macht mir jetzt so fast Hoffnung, dass wir das auch irgendwann implementieren könnten. Weil das natürlich, also ich glaube, auch für Kinder so anstrengend ist, sich entgegen dem zu verhalten, was von ihnen implizit erwartet wird. Also auch wenn ich zu Hause versuche, quasi alles offen zu halten und zu sagen, hey, das ist total okay, ob du jetzt mit einer Puppe spielst, malen möchtest oder wir draußen Fußball kicken, ist es ja trotzdem so, dass Kinder schon, also ich habe das Gefühl, sehr früh verstehen, was ist das, was von mir eigentlich erwartet wird? Ohne, dass die Eltern das jetzt unbedingt sagen, ja, aber vielleicht durch Spielzeuggeschäfte, durch das, was aber auch andere Kinder im Kindergarten sagen. Also ist das auch, was ich beobachte habe, mit dem Übergang in den Kindergarten, wo auf einmal Kinder von 3 bis 6 sind, wird auf einmal viel strikter, was auch für das eigene Kind in Ordnung ist. Also während die Kinder irgendwie bis 3 in der Kita sind, da vielleicht noch so ein bisschen in einem, ja, geschützten Kokon leben, ändert sich das dann auf jeden Fall bei uns abrupt mit dem Übergang in den Kindergarten, wenn auf einmal die großen Kinder kommen und sagen, ey, die rosa Handschuhe mit der Katze drauf, das ist doch voll für Mädchen. Und zack, landen diese Handschuhe auf dem Index, ja. Also kann ich die quasi wegsortieren, weil die dann auf jeden Fall nicht mehr getragen werden. Ja, also hast du da vielleicht noch irgendwas, was du auch, also was wir unseren Kindern da auch mitgeben können? Also ich glaube, schützen können wir sie wahrscheinlich nicht davor. Wir können es wahrscheinlich immer wieder einordnen.
Ja, ich glaube, man kann ab einem gewissen Alter einfach immer wieder und so gut man es eben kann, mit Kindern darüber sprechen und sie sensibilisieren, weil es gibt ja mittlerweile zum Glück auch genug Verlage, wie zum Beispiel den Zuckersüß Verlag, die ganz tolle Bücher anbieten, wo altersgerecht eben erklärt wird, Spielzeug ist für alle da, Glitzer ist für alle da, Röcke und Kleider sind für alle da. Und dass das natürlich manchmal ein bisschen mit der Lebensrealität clasht, gar keine Frage, wie man da dann in der konkreten Situation reagiert. Dafür habe ich leider auch nicht die Gold-Standard-Antwort in petto, aber ich glaube wirklich, dass jedes kleine bisschen hilft, ja, was man eben verändern kann. Und da kann man bei dem eigenen Kind anfangen. Man kann aber vielleicht auch mal in der Kita anregen, über das Thema Rosa-Hellblau-Falle zu sprechen, vielleicht Workshops zum Thema gendersensible Erziehung zu buchen. Man kann vielleicht sogar mal fragen, hey, welches Kind hat das denn gesagt? Und mal mit den Eltern sprechen und auch da vielleicht so ein bisschen für Sensibilisierung für Themen sorgen. Weil auch wenn wir wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Schlag komplett den Ist-Zustand ändern können, können wir ja mit den Kindern, die wir jetzt erziehen, mit denen wir jetzt sprechen, für die nächsten Generationen was verbessern.
Ja. Und du hast ja jetzt auch gerade gesagt, Röcke und Kleider sind für alle da. Wie würdest du denn, also ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern auch total schwierig ist, da erstmal selber die eigenen Hemmungen zu überwinden, wenn jetzt auf einmal ein Junge kommt und sagt, ich möchte jetzt aber auch mal einen Rock oder ein Kleid anziehen. Also da müssen wir wahrscheinlich erstmal bei uns anfangen und da eigene, ja, Rollenbilder hinterfragen. Und oft ist es ja aber auch so, dass Eltern die eigenen Kinder schützen wollen, weil sie Angst haben, er könnte dann ausgelacht werden, wenn er vielleicht doch mal mit einem Rock oder einer pinken Hose oder whatever in den Kindergarten geht. Was würdest du dazu sagen? Also wenn ich jetzt einen Jungen zu Hause habe, der auf einmal mit einem Kleid experimentieren möchte, wie würdest du damit umgehen?
Also da würde ich erstmal das Buch und auch den Instagram-Account von Nils Pickert wärmstens ans Herz legen. Ein ganz toller Vater, der als sein Sohn eben auch genau gesagt hat, er möchte gerne Röcke und Kleider tragen, auch angefangen hat, Röcke und Kleider zu tragen in der Öffentlichkeit, um ihm Mut zu machen und zur Seite zu stehen. Also das ist wirklich eine unglaublich schöne, inspirierende Geschichte und auch ein sehr informativer Account zu genau den Fragen, die du gerade gestellt hast. Der gibt tolle Antworten für Eltern.
Muss man wahrscheinlich aber auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein mitbringen.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich aber auch nicht für jeden was. Das wollte ich gerade als nächstes sagen und nicht jeder kann und möchte diesen Weg gehen. Ich glaube, auch da muss man natürlich individuell entscheiden und natürlich sollte man immer zuallererst die psychische Gesundheit seines Kindes schützen und es auch ein Stück weit davor schützen, dass es nicht ausgegrenzt wird. Und wenn dann dazu gehört, dass man vielleicht sogar auch sagt, hey, dann wird es jetzt halt heute eine andere Hose, dann ist das in dieser individuellen Entscheidung so. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dann umso mehr mit dem Umfeld zu sprechen, in Kitas und Schulen für Aufklärung zu sorgen, da auch ein bisschen Verantwortung einfach zu übernehmen und natürlich aber auch seinem eigenen Kind den Rücken zu stärken und dem auch zu erklären und zu sagen, hey, die anderen wissen das noch nicht. Die wissen nicht das, was du weißt, nämlich Farben sind für alle da. Die haben leider noch ein bisschen rückschrittliches Bild. Mit dir ist nichts falsch, das ist eine tolle Farbe, du darfst sie lieben. Aber solange die das noch nicht gelernt haben, ziehen wir die vielleicht erstmal zu Hause an. Mhm. Aber trotzdem so ein bisschen da den Rücken zu stärken und dann nicht zu sagen, alles klar, es kommt alles, was pink und rosa ist, in die Schublade. Also ich finde, da muss man immer vorsichtig sein, sondern dann gerade drauf hören und sagen, okay, mein Kind hat anscheinend diese Interessen. Trotzdem, wie kann ich die so fördern und ihm das so angenehm wie möglich zu gestalten, das auszuleben. Und vielleicht sogar, wenn man mal so ein bisschen in die Trickkiste greift. Weil vielleicht gab es in der Kita einen blöden Kommentar, aber vielleicht kann man mal den Nachbarn sagen, hey, könnt ihr mal meinem Kind, wenn ihr es das nächste Mal in der pinken Hose seht, ein Kompliment machen.
Ja, cool.
Oder Idee, ja. So, also da kann man ja auch so ein bisschen, solange die ein gewisses Alter noch haben, auch so ein bisschen einfach in die Trickkiste greifen. Mhm.
Ja, ich merke das sogar zu Hause, ja. Da zieht der Kleine die pinke Hose an und dann kommt vom Großen, wieso hast du denn die pinke Hose an? Und da will ich ihn schon fast immer den Mund zu halten, ja. Also man redet ja teilweise echt gegen Wände. Auch mit den eigenen Kindern, wo man denkt, so, Gott, Wahnsinn, die kommen hier aus meinem Haushalt, ja, und trotzdem haben die so krass diese Geschlechterbilder verinnerlicht. Ich sag mir da oft auch, es ist alles eine Phase, es ist auch, ja, okay, wenn sie jetzt gerade ganz stark Identifikation suchen mit dem Geschlecht und ich versuche irgendwie das offen zu halten und auch zu Hause immer wieder einzuordnen und zu erklären und ja, andere Sachen anzubieten, aber genau das, was du auch eben meintest, ja, also jetzt nicht den Fußball zu verbieten, das wäre ja auch total absurd, also das haben wir auch versucht, mit dem Großen zuerst einen Turnverein zu machen, so, dass er alle möglichen Sportarten kennenlernt, dann hat er noch einen Kampfsport ausprobiert, ja, und jetzt ist er letztendlich beim Fußball gelandet, weil es so sein Wunsch war, der immer wieder aufgepoppt ist und wir dachten so, okay, aber lass uns nicht zu schnell darauf ein, sondern das erstmal gucken, was gibt's denn sonst noch und vielleicht gibt's ja Sachen, die dich interessieren, die du aber noch gar nicht kennst. Am Ende ist es jetzt der Fußball geworden, er ist leidenschaftlich dabei und ja, da würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, darfst du nicht.
Das ist doch schön, da muss man sich doch auch freuen und ich glaube, wie gesagt, du kannst echt super stolz auf dich sein, dass du das überhaupt so alles angeboten hast und dadurch wird er auch, selbst wenn jetzt Fußball das Ding ist, wofür er sich entschieden hat, wird er aber trotzdem die Verinnerlichung mitnehmen, Jungs dürfen auch Touren und andere Dinge machen oder ich weiß nicht, Musikunterricht ausprobieren und das legt ja den Grundstein für vieles Weitere, weil das ist ja auch immer das, was wir versuchen, auch bei Farben sind für alle da zu vermitteln. Es ist, wie gesagt, so viel mehr als nur eine Farbe. Und es ist wichtig, dass wir da ansetzen, aber es ist ja auch nur der Anfang, der dann für nächste Entwicklungsschritte gilt. Und wenn wir uns halt mal einfach in der Welt umschauen oder auch alleine nur in Deutschland gucken, wie viel Gewalt gegen Frauen es hier immer noch gibt, wie viel Sexismus und das ist nur eins von vielen Problemen, wie Care-Arbeit verteilt ist und so weiter, welche, wie gesagt, aber auch finanzielle Druck auf Männern landet oder lastet und wie es um psychische Erkrankungen geht oder bestellt ist oder auch der gesundheitliche Gap zwischen Männern und Frauen, sich um sich selber kümmern zu können. Das mag jetzt erstmal alles so nach keinem Zusammenhang zum Kinderzimmer klingen, aber genau das alles, was du gerade an Beispielen genannt hast, ebnet dann ja den Weg. Und man fängt jetzt an im jungen Alter an, mit Kindern über solche Themen zu sprechen. Aber ich glaube, die ganz harte Arbeit oder die noch härtere Arbeit, sagen wir mal so, ist auch jetzt schon harte Arbeit, kommt ja, wenn die dann noch älter werden, wenn die Teenager werden, wenn es dann auch um so das erste vielleicht verliebt sein, um wie verhält man sich Männer, Frauen miteinander und dieses werben und umworben werden, wer muss hier eigentlich wem gefallen, wofür darf man einstehen. Wenn es um diese Themen geht, wird das Ganze ja noch mal viel heikler. Und ich finde, weil du ja auch eben noch mal gefragt hast, der Gedanke kam mir noch, was können Eltern noch so machen? Ich glaube, was auch ganz, ganz essentiell ist bei all diesen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist auch immer wieder seine eigenen Vorstellungen zu hinterfragen, seine eigenen Stereotype zu reflektieren und auch bewusst Dinge vorzuleben. Weil es ist total schön, wenn ich jetzt, um mal ein Klischee zu bedienen, zwar sage, hey, ich möchte meine Kinder gerne gendersensibel begleiten und ich biete denen alles an, aber der sieht nur mich als Mutter in der Küche und an der Waschmaschine und den Vater mit der Flasche Bier vom Fußballfernseher, also vom Fußballspiel im Fernseher sitzen. Naja, natürlich wird er sich dann, obwohl ich alles anbiete, wenn er weiß, dass er ein Junge ist, sich für das interessieren, was der Vater vorlebt. Und genauso werde ich so nicht ein Kind dazu bekommen, eine Tochter mit der Werkbank zu hantieren, wenn es immer nur den Vater mit Werkzeug quasi hantieren sieht und ich als Mutter immer sagen würde, Hände hoch ist gar nicht mein Bereich. Mhm. Also ich glaube, diese Brücke muss man halt auch immer mal wieder schlagen. Das heißt auch bei Erwachsenen natürlich nicht, dass wir jetzt bewusst alles umdrehen müssen. Mhm. Überhaupt nicht. Auch da soll es ja nach Interessen und Neigungen gehen. Und wir sind nun mal, wie wir hier zumindest sprechen, auch alles irgendwie Kinder der 80er, 90er und haben gewisse Prägungen mitgenommen. Aber ich finde es immer mal wieder sinnvoll, solange wir eben die von Stereotypen geprägte Gesellschaft noch haben, es bewusst umzudrehen. Und das kann ab und zu mal zu Hause sein, dass man sagt, eigentlich koche ich gerne und das ist auch völlig okay als Frau, aber trotzdem bewusst ist ab und zu einfach mal der Vater der Kinder dran, einfach damit sie es sehen. Oder wenn man jemanden beauftragt, weil im Haus was zu reparieren ist, gehe ich bewusst mal auf eine Handwerkerin. So, ich mache jetzt bewusst mal Frauenfußball im Fernsehen an. So, ja. Ich wünschte, ich müsste das alles als Tipps nicht mehr geben und es wäre selbstverständlich. Aber solange es das noch nicht ist, hilft es tatsächlich einfach auch manchmal so im Alltag und im Vorleben so ein bisschen Stereotype umzudrehen.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht quasi sein ganzes Leben deshalb ändern muss, sondern vielleicht echt so im Kleinen überlegt, was ist es denn, was wir relativ einfach vielleicht dann auch mal umkehren können oder was ich auch selber mal ausprobieren kann, obwohl ich es standardmäßig gar nicht mache. Oder auch, dass mal der Vater mal Nachmittage mit den Kindern verbringt. Ja, also wir machen es zum Beispiel so, dass eine Person fängt früh an zu arbeiten und holt die Kinder aus dem Kindergarten ab und wir wechseln das aber immer mal, ja. Fixe Tage, an denen das so ist oder so ist. Und das ist jetzt auch nicht das Modell, was für alle passt, aber einfach zu gucken, wie können wir das denn auch vorleben, dass auch ein Vater sich kümmert, dass auch eine Mutter Geld verdient, ja, auch finanziell unabhängige Mütter, das ist ja quasi ja auch unser Thema, ja. Also Geld auch so zu verteilen, dass beide Elternteile auch finanziell unabhängig sind, ja, also dass ich auch eine Mutter erlebe, die sich mal eine Auszeit gönnt, genauso wie sich der Vater auch mal eine Auszeit gönnt. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir in unserer Hand haben und wo wir einfach dann auch Vorbilder sein können, an denen sich ja dann unsere eigenen Kinder orientieren. Weil, wenn es die Eltern nicht sind, wer dann? Ja.
Absolut, weil gut, dass du das Stichwort auch, ist ja wichtig, auch Geld und finanzielle Unabhängigkeit nochmal so in den Fokus gerückt hast. Damit geht es ja schon los, dass Mädchen in Deutschland weniger Taschengeld bekommen als Jungs. Ich nehme mal an, auch über Deutschland hinaus, aber dazu habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen. Aber dass das in Deutschland so ist, zeigt ja schon, dass wir ein gravierendes Problem haben und wo man dann sagt, naja, es ist doch nur in dem jungen Alter, ob die jetzt einen Euro mehr oder weniger die Woche oder irgendwann 5 oder 10 zur Verfügung haben, macht ja nicht so einen großen Unterschied, macht's aber doch so.
Da startet halt quasi schon der Gender Pay Gap, ja, dass du als Mädchen weniger verdienst als der Junge oder dass wir auch mit Mädchen unbewusst wahrscheinlich weniger über Geld sprechen als mit Jungs. Also wie du eben dein erstes Beispiel aus der Kommunion warst.
Konfirmation,
also das ist ja auch leider so. Jungs erben häufiger, erben mehr als Mädchen, kriegen mehr Taschengeld, mit denen wird über Geld gesprochen, über Versicherungen, über Anlegen, Geld anlegen und mit Mädchen weniger. Also dass wir uns da als Eltern vielleicht auch nochmal bewusst hinterfragen, wie wir das selber auch handhaben, ja, und das dann einfach durchbrechen, ist, glaube ich, auch was sehr Wichtiges, was wir unseren Kindern mitgeben können.
Absolut. Ich finde es auch so spannend, dass du gerade das nochmal angesprochen hast, auch wie man über Dinge spricht und auch mit wem man über was spricht. Ich finde, das ist auch immer ein relativ einfacher Trick, den man so im Alltag anwenden kann, egal ob als Eltern oder einfach nur als Mensch im Interagieren mit Männern und Frauen und mit Jungs und Mädchen, dass man einfach mal ganz kurz überlegt, würde ich das jetzt auch das andere Geschlecht fragen?
Ja.
Würde ich das auch dem anderen Geschlecht so sagen, ein Geschenk machen, ein Kompliment machen, was auch immer? Mhm. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt auch zwei wirklich hervorragende Instagram-Accounts dazu. Seitenverkehrt heißt der andere und der andere ist von Dr. Elisa Waag. Wirklich zum Schreien, wenn es nicht so traurig wäre, die auch nochmal so gezielt aufführen und man fühlt sich oft so ertappt, wie man nämlich merkt, oft funktioniert es umgekehrt nicht. Man würde das Kompliment für das Aussehen eher einer Frau als einem Mann, eher einem Mädchen als einem Jungen machen.
Ja.
Und sowas, also alleine so dieses, auch wie wir über Dinge sprechen, macht einfach einen Unterschied.
Mhm.
Und das, finde ich, wird auf diesen Accounts ganz toll dargestellt. Und da geht es ja auch dann später um Sachen so, wer hilft wem im Haushalt? Allein dieses Wort helfen. Oder warum gibt es den Begriff Rabenvater nicht?
Mhm.
Schon mal irgendwas jemand von Vaterinstinkt oder Pick-Me-Boy gehört?
Mhm.
So, oder It-Boy? I don't think so. Und das sind alles Sachen, die einfach einen Unterschied machen. Das fängt halt schon im ganz Kleinen an, wenn wir sagen, hey, das sind halt einfach wilde Kerle oder die müssen rauf oder oh, süßes Outfit und so, du musst aber lieb sein. Und dann, ja, da kann man dann so den Bogen von eben den kleinen zu den großen Problemen schlagen.
Ja, du hast gerade schon angefangen, so erste Kanäle zu nennen, denen man folgen kann, wenn man sich quasi noch mal mehr mit dem Thema beschäftigen will. Gibt es da noch mehr, was du uns mitgeben kannst, wenn wir da am Ball bleiben wollen und einfach weitere Impulse dazu bekommen möchten?
Also ich könnte jetzt eine ganze Leseliste referieren, aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist auf jeden Fall einzuladen, vielleicht mal auf farbensindfueralle.de vorbeizuschauen, weil wir genau ja mit dem Zweck diese Seite geschaffen haben, wo wir auch ganz viele tolle Instagram-Accounts to follow haben und auch ganz viele tolle Menschen porträtieren und Büchertipps für kleine und große Menschen geben. Aber ich glaube, wenn ich mich so auf meine Top-Accounts konzentrieren müsste, wären es auf jeden Fall die Rosa Häblau-Falle, mit denen wir auch zusammen ein Booklet geschrieben haben. Wäre es Britta Kiewit von Avalino Diversity, Little Paper Plane, Sirit Böhm und ja auch Mira und das fliegende Haus. Finde ich auch einen ganz wertvollen Account. Wenn es vor allen Dingen auch so wirklich ganz konkret so um Kindererziehung geht und ich glaube, wenn man sich übergeordnet einfach auch vielleicht auch ohne Kinder oder noch ohne Kinder mit den Themen Gleichberechtigung auseinandersetzen möchte und auch mal so ein bisschen challengen, wer macht hier eigentlich welche Care-Arbeit, was ist das überhaupt, was bedeutet Mental Load und Co., dann kann ich auf jeden Fall die Bücher und auch den Instagram-Account von Patricia Camerata und Alexandra Zykunov sehr empfehlen.
Ja, Patricia war tatsächlich auch schon mal bei uns im Podcast und hat über den
Mental Load. Da fühle ich mich ja geehrt.
Ja.
Ja, doch, bin großes Fangirl.
Cool. Und magst du uns zum Abschluss vielleicht noch drei ganz konkrete Tipps mitgeben, wie wir Kinderzimmer bunter gestalten können, damit unsere Kinder auch wirklich freier von Rollenklischees aufwachsen können?
Ich versuche es auf drei zu komprimieren. Aber ich glaube, das Erste ist eben, Kindern wirklich einfach Wahlfreiheit zu geben, so wie du es auch schon so schön beschrieben hast aus deinem Alltag und sie wirklich mit einzubeziehen in der Auswahl von Spielzeug, von Kleidung, einfach von allem und das so zu tun, dass es wirklich frei ist, ohne dass man schon so subtil quasi eine Zuschreibung mit reingibt und natürlich auch, wenn das Alter passt, mit Kindern altersgerecht im Gespräch einfach auch zu bleiben über die Problematik der sogenannten Rosa-Helblau-Falle. Dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, solange es eben noch verfestigte Stereotype gibt, mal bewusst den Spieß umdrehen und das vermeintliche Gegenprogramm anbieten oder vorleben oder irgendwie aufzeigen. Und ansonsten einfach das Umfeld mit einbeziehen, aber natürlich auch mit sich selber immer wieder in die Bütt gehen, wie man so schön sagt, und eigene Stereotype zu reflektieren und dann einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Und wer vielleicht einen ganz, ganz einfachen Einstieg möchte und sagt, hey, das klingt jetzt aber alles ein bisschen kompliziert, wer es einfach mit Kindern zusammen angehen möchte, dem möchte ich gerne noch zum Abschluss vielleicht unseren Song, den Senta, eine ganz tolle Künstlerin für die Initiative geschrieben hat, der auch Farben sind für alle da heißt, anzumachen und uns einfach mal in die Welt rauszusingen.
Ach ja, cool, das werde ich direkt mal heute Abend bei uns umsetzen. Den kenne ich tatsächlich nämlich auch noch nicht.
Sehr schön. Dann hoffe ich, dass er euch gefällt und die Message in die Kinderzimmer bringt.
Ja. Und gibt es noch irgendwas, was du gerne ergänzen würdest, was vielleicht jetzt gerade im Gespräch noch nicht, was wir vergessen haben oder ein Punkt, der dir vielleicht noch am Herzen liegt?
Ja, tatsächlich vielleicht noch eine kleine Sache, weil das ist ein Argument, was ganz oft genannt wird, wenn man mit Leuten darüber spricht, was ist eigentlich das Problem an der Rosa-Hellblau-Falle, beziehungsweise wie entsteht eigentlich Gender-Marketing? Und da wird halt immer wieder von Unternehmen, wenn wir auch gesellschaftliche Verantwortung ansprechen oder wie du auch sagst, ne, im Privaten, wenn Kinder vor die Wahl gestellt werden, eben anhand des vermeintlichen Geschlechts und des Stereotyps ausgewählt. Und da ist mir ganz wichtig, einfach nochmal zu sagen, überlegt mal, wie Dinge aber auch zusammenhängen. Weil wenn es natürlich nur ein rosanes und blaues Produkt gibt und es wird entsprechend beworben, wird auch vielleicht dann eben vermeintlich klischeemäßig rosa oder blau ausgewählt und damit wird auf PrivatkonsumentInnen quasi Seite gesagt, naja, dann will das aber mein Kind, das ist so. Und auf unternehmerischer Seite wird gesagt, naja, aber es wird doch nachgefragt, deswegen müssen wir es weitermachen. Und auf diesen Teufelskreislauf will ich einfach gerne nochmal aufmerksam machen, dass wir den nur gemeinsam durchbrechen können. Weil natürlich wird es gekauft, wenn es angeboten wird. Aber wir wissen auch gar nicht, was gekauft werden würde, wenn es statt 2 5 Farben gäbe und wenn auch das, was rosa und blau ist, nicht so ganz aggressiv auch an Jungs und Mädchen beworben werden würde. Mhm. Dass man halt diese Legitimierung, die ganz oft genannt wird, mal so ein bisschen challenge und sagt, nee, liebe Unternehmen, ihr seid schon in der Verantwortung oder auch eben als Eltern oder als Menschen, die eben was mit Kindern zu tun haben, dass man auch da sich immer mal hinterfragt und sagt, na gut, wenn ich nur rosa und blau anbiete, ist ja klar, was genommen wird, dass man das einfach vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm hat.
Ja, total guter Punkt. Also das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen anstrengender. Also ich erlebe es schon als Privatperson, ja, wenn man neutrale Sachen sucht, sei es jetzt zum Anziehen oder auch zum Spielen, man sucht da deutlich länger. Also ich kann halt nicht einfach ins nächstbeste Geschäft gehen und kaufen, weil da gibt es meistens wirklich diese primär geschlechtsspezifischen Klamotten, Farben und Spielsachen. Mhm. Und es dauert tatsächlich länger, aber ich finde auch, es lohnt sich. Ja, dieser Invest lohnt sich, der Zeitinvest, weil wir halt einfach mehr Optionen bieten und unsere Kinder nicht so krass einschränken, indem sie, wie sie halt sein könnten, wenn sie wollten, frei. Also es gibt schon von extern so viele Erwartungen, dass wir, finde ich, schon als Eltern auch mit in der Verantwortung stehen, dass ja, das möglichst breit zu halten und das nicht selber auch noch einzuschränken, ja.
Absolut. Und was du gerade gesagt hast, so natürlich ist es total anstrengend und nicht jeder hat die Zeit oder die Kraft, auch diesen Weg zu gehen. Aber an die, die es haben oder die es irgendwie ja machen können, möchte ich einfach nochmal so den Appell richten. Wir haben alle einen Einfluss. Es fühlt sich manchmal irgendwie an wie so der Kampf gegen Windmühlen und dass man nur ein kleines Licht ist. Aber ich glaube, wenn wir uns halt alle zusammentun, können wir ein großes Feuer entfachen und auch Dinge ändern. Und auch wir als KonsumentInnen haben einen Einfluss darauf, wie die Zukunft aussieht, wenn wir bewusst Unternehmen unterstützen, die sich eben für eine andere Zukunft einsetzen, die nicht so in diese Rosa-Hellblau-Falle gehen. Wir alle haben jetzt früher als gedacht wieder die Chance zu wählen. So, wir können auch da nochmal überlegen, wer hat den Gesetzesentwurf gekippt, so welche Parteien wollen wir unterstützen, wer setzt sich dafür ein, dass es eben Gesetze wie in Spanien gibt, wo Gender Marketing verboten wird, wo die klassische Einteilung im Regal abgelehnt wird. Also wir, ja, das finde ich so bei all dem so Deprimierenden, worüber man immer spricht und wie schlecht die Situation ist, schon auch was Schönes, was man sich immer mal wieder vor Augen führen kann, ist, dass wir wirklich alle in unserem alltäglichen Leben einen kleinen, aber feinen Unterschied machen können und gemeinsam, bin ich fest davon überzeugt, auch was bewegen können.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss tatsächlich, also diese positive Stimmung mitzugeben und auch dieses, ja, Selbstermächtigende. Ich muss nicht daneben stehen und zugucken, sondern ich habe schon auch ein bisschen selber in der Hand, wie ich ja die Kindheit für meine Kinder gestalten möchte, auch wenn wir da leider begrenzt sind und ich stoße auch an meine Grenzen. Aber genau das, was in meiner Hand liegt, versuche ich auch in meiner Hand zu lassen.
Absolut.
Ja, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Tipps und für die Inspiration und auch für deine Tipps dazu, wie wir uns noch mehr informieren können. Ich glaube, dass da hoffentlich ganz viele Leute heute ein bisschen was mitnehmen und beim nächsten Weihnachtsgeschenk überlegen oder irgendeinem Geschenk überlegen, hey, würde ich das denn vielleicht auch einem Mädchen schenken oder muss es jetzt tatsächlich so krass stereotypisch sein oder vielleicht gibt es ja irgendwas, was ein bisschen ja bunter ist und natürlich können wir es nicht überall umsetzen, aber wir können es auf jeden Fall versuchen.
Das stimmt. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich danke dir. Und ja, wenn ihr euch nicht nur fragt, wie ihr Kinder gendergerecht erziehen könnt, sondern auch, wie ihr eure Finanzen zum Beispiel in der Partnerschaft fair gestalten könnt, dann lege ich euch sehr ans Herz unser Programm, was aktuell noch in der Entwicklung ist. Und das wird einfach ein mehrwöchiges Programm sein, an dem wir euch begleiten und gemeinsam auf Geldreise gehen. Und wir halten euch hierzu auf dem Laufenden über den Podcast und auf Insta. Ja, und wenn euch die Geldreise gefällt und die heutige Folge, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und ich danke euch fürs Zuhören.